Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wer nichts macht, macht einfach nichts. Außer vielleicht zu zaudern. Und genau hierum geht es im Hörspiel Zauderwut, das die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Dezember ausgezeichnet hat. Zauderwut von und mit Betty E. Alfred, mit der ich jetzt verbunden bin. Sie hat das Hörspiel nicht nur geschrieben, sondern auch Regie geführt, die Protagonistin gesprochen und sich um Ton, Technik und Geräusche gekümmert. Das klingt für mich jetzt erst einmal so, als seien Sie jemand, die gerade nicht lange zaudert, sondern Sachen eher direkt angeht. Frau Alfred, was verbirgt sich denn für Sie hinter der Zauderwut?
Naja, das ist ja nicht einfach so von heute auf gestern passiert. Also ich habe ja schon vorher jahrelang gezaudert. Also das ist sozusagen das Ergebnis einer jahrelangen Zauderei, sagen wir mal so.
Ihr Hörspiel Zauderwut ist ja der zweite Teil Ihrer Wut-Trilogie. Warum ist Wut denn das verbindende Element Ihrer Trilogie?
Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil Wut ist ja ein Gefühl, was jetzt nicht so ganz konkret ist, dass man sagt, ich bin so wütend auf das und das, sondern das ist ja so ein unterschwelliges Ding. Und bei mir ist es so, dass ich halt nicht so geworden bin, sage ich mal, als Mensch, wie ich das immer wollte. Das kennt ja jeder. Dann ist man manchmal ein bisschen enttäuscht vom Leben und vielleicht sogar wütend und zerstört auch Dinge, aber auch Situationen und kommt dann nicht so richtig weiter, aber merkt trotzdem, dass es eine irre Kraft hat, wenn man nicht immer nur sagt, okay, ich bin so nicht, dann gehe ich eben weg, sondern man sagt, ich bin so und ich bleibe jetzt hier und mal gucken, was draus wird, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht.
Was verbindet die drei Teile denn sonst noch?
Ja, die Lissy verbindet die natürlich und die ist die Hauptfigur. Die anderen Figuren auch, wobei bei der Scheinwut kommen ja auch beide Männer dazu. Und natürlich, dass sie sehr klein geblieben ist, was ich allerdings im letzten Teil eher als so ein Bild nehme. Und es gibt ja kleine und große Frauen, das ist ja eigentlich wurscht, aber man kann ja trotzdem auch ein gewisses Kind in sich behalten. Und das ist, glaube ich, der verbindende Moment, dass ich immer versuche, die Lissy als einen Kindskopf, vielleicht können wir das so sagen, darzustellen.
Ja, das ist ja jetzt auch wieder etwas Verbindendes, genauso wie die Art, wie Sie Ihre Hörspiele produzieren. Sie produzieren diese ja im Balkonstudio, wie Sie es nennen, also zu Hause in Eigenregie. Und dabei verstecken Sie das Scheitern akustisch ja nicht. Bei den Aufnahmen zelebrieren Sie es ja förmlich. Wenn man sich das Hörspiel anhört, haben wir Lissy, die sozusagen am laufenden Band ihrer oder vielleicht sogar eher am laufenden Tonband scheitert, abbricht und so weiter. Aber vielleicht hören wir uns das Ganze einfach mal an, wie sich das genau anhört.
Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Raten gelagen war, Lagen geraten war. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Raten gelagen war. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Lagen geraten war, hatte mir als Kind die Augen geöffnet. Das Leben war kein Wunschkonzert. Nun, als Erwachsene, hatte ich also eine Art, die Realität zu sehen, wie sie war. Gnadenlos. Dies führte dazu, dass ich zauderte. Immerzu zauderte.
Ihre Protagonistin spricht, sie bricht ab, sie seufzt, sie versucht es erneut, bis es dann endlich gelingt. Ich breche jetzt auch gerade schon ab und versuche es erneut.
Schön.
Sie haben sich also für eine ganz eigene Art der Produktion und Ästhetik entschieden, nach dem Motto, lass es uns doch einfach mal machen.
Richtig.
Da stellt sich für mich die Frage, wieso ist es Ihnen so wichtig, akustisch nicht zu zaudern bei der Produktion Ihres Hörspiels über das Zaudern?
Naja, indirekt zaudere ich ja trotzdem, weil ich ja in dem Sinne nicht weiß, wie das zum Beispiel ankommt. Also das ist ja auch eine Form von Zaudern. Zaudern hat ja auch eine Kraft. Es ist ja nicht nur gemeint, dass man was nicht tut, sondern man tut es auf eine Art und Weise nicht eindeutig oder man stockt dabei. Das ist ja Zaudern und nicht, ich mache es gar nicht.
Gehen wir doch mal ein bisschen tiefer in den Inhalt hinein, der mich auch wieder ein bisschen zurückwirft, genauso wie die Produktionsart. Man oszilliert sozusagen zwischen der Figur Lissy und Ihnen. Und da drängt sich mir direkt die Frage auf, wie viel von Ihnen denn sonst noch an Persönlichen in dem Hörspiel steckt?
Ja, das kann man ja nicht leugnen. Also das ist sicher, ich sag mal 98%, jetzt mal ganz spontan gesagt. Sicher gibt es Dinge, die nicht so, also ich habe es überzeichnet, sagen wir mal so. Mein Leben überzeichnet ist die Scheinwut und die Zauderwut und die Reisewut. Natürlich gibt es Stellen, die 1:1 sind. Gerade die Kindheit war genau so. Also allein mit dem Papa und der war auch so. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber es ist schon sehr nah an mir. Und deswegen ist es auch in gewisser Weise ein Angang gewesen. Also es ist jetzt nicht, es wirkt ja öfter so, also es wirkt einfach und leicht und lustig und ist es aber nicht. Also ist ganz klar, es sollte auch ehrlich gesagt gar nicht lustig werden. Aber ich habe in meinem ganzen Wesen anscheinend was so unfreiwillig komisch ist, wo ich auch oft, ich habe ja auch angefangen, auf Lesebühnen lustige Texte zu lesen, was aber in dem Sinne nicht hingehauen hat für mich, also fürs Publikum lustigerweise schon. Aber für mich hat es überhaupt keinen Sinn ergeben am Ende, weil ich gemerkt habe, dieses Traurige und dieses Zauderige eben, das passt nicht so wirklich auf eine coole Lesebühne, wo man eben einen Joke, die Witzdichte im Fokus hat. Die habe ich überhaupt nicht im Fokus und die will ich auch gar nicht im Fokus haben.
Gut, aber es lässt sich ja trotzdem nicht leugnen, dass auch in Zauderwut eine ganz eigene Komik steckt. Zeitgleich haben wir diesen melancholischen Unterton und dieses auch, ich würde fast schon sagen, depressive Moment, was da drin steckt. Wie arbeiten Sie denn mit diesen beiden Gegensätzen, um sie zu vereinen in Ihrer Arbeit?
Also diese Gegensätze sind mein Leben, sage ich mal. Also ich gehe durch die Welt und sehe immer diese Gegensätze. Und ich hatte auch mal eine Filmreihe, die hieß Gegensätze in der Welt. Und da habe ich eben einfach Gegensätze bebildert, indem ich zum Beispiel in einem alten Treppenhaus gebügelt habe. Also es klingt jetzt platt, aber das war auch platt. Aber was ich jetzt mache, ist einfach alles zusammenpacken, was mich bewegt. Und es ist immer die Komik, die natürlich aber unfreiwillig entsteht. Und oft merke ich es erst daran, wie andere reagieren, dass es tatsächlich wirklich komisch ist.
Ein anderer Begriff, der mir beim Hören des Hörspiels immer wieder im Hinterkopf aufgetaucht ist, war der Begriff der Aggression. Zum Beispiel, wo sie sich wohl Lissy sich die Haare abschneidet als autoaggressives Verhalten und auch die Aggression gegenüber ihrem Ehemann. Wie wichtig ist da jetzt diese Aggression oder welche Rolle nimmt die Aggression im Hörspiel ein?
Also was vielleicht ganz spannend ist, ich habe das Hörspiel ja nicht geplant in dem Sinne mit einem Storyboard, wie man beim Film sagt, sondern einfach Tag für Tag immer ein Stück mehr. Und irgendwann merkte ich, ich möchte einmal auch eine aggressive Seite haben, weil ich ja schon auch ein bisschen dazu neige, so zu monotonisieren. Und also ich finde es selber sehr gut, wie ich das mache, aber manchmal schreit es nach einem Ausbruch. Und das ist natürlich schwierig in einem Studio zu produzieren, was kein richtiges Studio, also mit Dämmung und alles ist, sondern im normalen Haus. Und dann habe ich mich in eine Kammer begeben. Also wir haben so eine Gerümpelkammer, wo auch das Katzenklo drin steht. Und da habe ich dann so Schreiübungen gemacht. Und dann kamen da dermaßen tolle Schreie raus, wo ich auch gemerkt habe, das ist richtig lustig dann. Also das fand ich dann selber auch lustig. Und es ist ja auch so, dass eigentlich Lachen aggressiv sein muss, weil man lacht und eigentlich zeigt man die Zähne, sagt man ja.
Da haben Sie jetzt mit den Produktionsbedingungen natürlich noch was angesprochen, das auch mit ins Urteil der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste eingeflossen ist. Die haben in ihrer Begründung ja geschrieben, dass sich ihr Hörspiel zum Teil auch augenzwinkernd mit den Standards und Ritualen des Mediums Radio bzw. Hörspiel auseinandersetzt. Wie stehen Sie denn als freie Hörspielschaffende zu diesen Standards?
Also ehrlich gesagt ist mir das relativ wurscht, was gemacht wird, wenn es einen Sinn ergibt. Und für mich macht es keinen Sinn, meine Geschichte, die ich darstellen möchte und die inspiriert ist von Kaputtheit, ja, von dem Scheitern und von dem Zaudern und alles, was unglatt ist, sage ich mal, so zu produzieren, als wäre das jetzt ein Mega-Sound, Erlebnis. So. Und natürlich kommt man auf die Idee, dass ich, als wo ich auch viel anecken muss, sage ich mal, dass ich da auch was hinterfrage. Und das kann auch so gedacht werden. Also ich habe nichts dagegen, wenn man mir das unterstellt.
Und die Möglichkeit, das zu tun, bekommen die Zuhörer vom Deutschlandfunk ja am kommenden Samstag. Denn da wird um 20.05 Uhr dann Ihr Hörspiel Zauderwut auch zu hören sein. Frau Alfred, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.